Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Steuerberater und Partner an unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie jetzt zu unserem dreijährigen Jubiläum begrüßen. Wir schreiben das Tax-Update für den Februar. Was haben wir uns vorgenommen? Wir haben jetzt die wichtigsten Urteile und Neuigkeiten im Steuerrecht, insbesondere im nationalen, internationalen Konzernsteuerrecht, zusammengefasst und für Sie vorbereitet. Das wird jetzt munter diskutiert und ja, diskutieren alleine ist immer schwierig, deshalb gucke ich einmal gegenüber. Nathalie Sieb aus unserem Frankfurter Standort ist auch wieder dabei. Grüß dich, Nathalie.
Hallo Philipp.
Sehr schön, dass du dabei bist und das Trio komplettiert, wenn ich nach rechts schaue, aus München wieder angereist, Allstar Frank Schöner, Partner und Steuerberater aus München. Grüß dich, Frank.
Hallo Philipp, freut mich wieder hier zu sein.
Das freut mich auch. Dann haben wir eine schöne Runde zusammen. Dann starten wir direkt standesgemäß mit unserer Steuerpolitik. Da war wieder einiges los. Man merkt, dass es jetzt so langsam auf die Zielgeraden, auf die Wahl zugeht am 23.02. Die Briefwahlunterlagen können beantragt werden. Da wurden jetzt die ersten Sachen verschickt. Und man merkt, dass hier einiges in Bewegung kommt. Und bevor wir da jetzt die Wahlprogramme diskutieren, haben wir gedacht, da nehmen wir nochmal vom 20.12.2024 eine gute Nachricht heraus. Und zwar gab es hier nochmal eine Kompromisslösung beim Steuerfortentwicklungsgesetz. Und zwar hat hier der Bundestag und der Bundesrat das entsprechende Gesetz verabschiedet. Das ist eine Kompromisslösung. Im Zweifel sind ein paar Sachen rausgefallen, beziehungsweise erfreulicherweise sind ein paar Sachen rausgefallen, insbesondere die innerstaatliche Meldeverpflichtung. Das Vorbild sollte DAC 6 sein, aber nur für innerstaatliche Steuergestaltung, sag ich mal. Und das ist rausgefallen. Von daher da auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Da waren die Verbände auch extrem erleichtert. Wir können jetzt nur hoffen, dass die neue Regierung diesen Plan nicht wieder aufnimmt, das einzuführen. Und ja, Steuerfortentwicklungsgesetz, die Konzentration lag darauf, hier die Freibeträge anzuheben und entsprechend die Bürger etwas zu entlasten zum Jahresstart. Ja, dann gucken wir nochmal weiter. Was gab es noch aus der Steuerpolitik vom BMF, beziehungsweise von der BaFin gab es, eine ganz schöne Geschichte. Hier gibt es einen Kontenvergleich über die Kontoführungsgebühren bei verschiedenen Banken. Da können Sie mal reinschauen, wenn Sie sich jetzt zum Jahresanfang den Neujahrsvorsatz gesetzt haben, ein bisschen Geld zu sparen. Da kann man entsprechend mal schauen, was die einzelnen Banken da aufrufen. Das ist ein ganz schönes Tool. Dann vom BMJ gab es noch eine Information bezüglich der Einleitung von Ordnungsgeldverfahren für das Geschäftsjahr, Bilanzstichtag 31.12.2023. Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurden ja hier die, Offenlegungsfristen verlängert. Und jetzt wurde nochmal klargestellt, dass jetzt bis zum 1.4.2025 keine Ordnungsgeldverfahren nach 335 HGB eingeleitet werden sollen. Insofern eine gute Nachricht für alle Jahresabschlüssler. Dann haben wir noch heute mit Datum vom 21.01.2025 an die Hand bekommen vom BZST. Das war im Newsletter mit drin. Es gibt noch eine Aktualisierung des DRC6 Kommunikationshandbuchs. Da kann man nochmal reinschauen. Da wurde einiges über den Haufen geworfen bzw. erneuert. Von daher, jeder, der mit DRC6 Berührungspunkte hat, der sollte sich das auch mal zu Gemüte führen. Ja, insbesondere im mit Hinblick auf die mündliche Steuerberaterprüfung, da sind ja jetzt auch die Briefe versandt worden. An alle, die es geschafft haben, hier auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch und wir drücken die Daumen für die mündliche Prüfung. Und ja, insbesondere die steuerpolitischen Teile, alles, was jetzt neu gekommen ist, auch die letzten Monate, man merkt es an unseren Hörerzahlen, dass die jetzt in den letzten Tagen, Wochen extrem hochgegangen sind. Insofern, wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen helfen können und die besten Urteile hier zusammengefasst haben und auch, dass die Prüfer dann hier reingehört haben und dass wir euch mit unseren Zusammenfassungen ein bisschen helfen können. Ja, und jetzt gehen wir dann direkt nach dem steuerpolitischen Teil in den fachlichen Teil. Da haben wir ein bzw. zwei Themen aus der Lohnsteuer und der Schenkungssteuer. Das sehe ich eine grüne Flagge aufleuchten. Der Frank hat hier was mitgebracht. Und ich würde sagen, dann starte doch direkt mal mit dem Thema bei Übertragung von Gesellschaftsanteilen zur Sicherung der Unternehmensnachfolge. Da gab es nämlich was Neues, Frank.
Genau, ein BFH-Urteil. Der Fall war wie folgt. Es stand eine Unternehmensnachfolge an. Ein Ehepaar hatte einen Sohn und traute dem Sohn aber alleine offenbar nicht zu, die Firma komplett zu übernehmen und zu führen. Deswegen übertrug man dem Sohn lediglich 3/4 der Anteile und 1/4 erhielt das Management-Team rund um die aktuelle Geschäftsführung im Wege einer Schenkung. GmbH-Anteile waren das. Und das Finanzamt war der Auffassung, dass es sich hierbei steuerlich nicht um eine Schenkung handelt, sondern um Arbeitslohn. Und hiergegen klagte das Managementteam letztendlich erfolgreich. Der BFH bestätigte, dass es sich hier um eine Schenkung handelte. Und zwar im Wesentlichen aus folgenden Erwägungen. Zum einen war hier entscheidendes Motiv für die Anteilsübertragung tatsächlich die Unternehmensnachfolge. Das ging also aus dem Sachverhalt und aus den Schilderungen der Beteiligten klar hervor. Zum anderen, dass die Förderung für Unternehmensnachfolgen im Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz nicht unterscheidet, ob das Ganze jetzt innerhalb der Familie weitergegeben wird oder an Familienfremde. Und gegen Arbeitslohn sprachen hier in dem Urteilsfall letztlich drei Fakten, nämlich zum einen, dass die Anteilsübertragungen nicht an den Fortbestand der Arbeitsverhältnisse geknüpft waren. Zum anderen, dass der Vorteil im Vergleich zu dem normalen Arbeitslohn, Jahresarbeitslohn, außerordentlich war, also aus dem Rahmen fiel. Und drittens, aus dem Managementteam erhielten alle die gleichen Anteile, trotz unterschiedlicher Beschäftigungsdauer. Und diese Einheitlichkeit wäre nicht nachvollziehbar gewesen, wenn man das Ganze hier für Arbeitslohn gehalten hätte. Insofern eben hier das Urteil zugunsten der Kläger, dass man eben hier eine Schenkung annahm, letztlich eine steuerfreie Schenkung von Unternehmensanteilen oder zumindest begünstigt.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Auf jeden Fall ein spannendes Urteil. Das sollte man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, wie wir es am Anfang gesagt haben. Ich glaube, das wird auch nicht selten vorkommen. Das wird es schon immer mal geben. Insofern hier auf jeden Fall sich denn das Aktenzeichen aus den Shownotes ziehen und dann gegebenenfalls nochmal reinschauen, wenn man es denn braucht. Bleiben wir im Bereich der Schenkungssteuer. Und zwar gab es hier noch ein zweites Urteil vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg vom 17.04.2024. Und da hast du uns noch was zu den Sachverständigengutachten mitgebracht und was es da für Anforderungen gibt.
Also hier ging es konkret um eine Grundstücksschenkung. Und hier müssen ja die Grundstücke entsprechend bewertet werden nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes. Und Paragraph 198 Bewertungsgesetz erlaubt ja, dass man, wenn man einen entsprechend niedrigeren Wert, einen niedrigen gemeinen Wert des Grundstücks nachweisen kann, dass dieser dann der Besteuerung zugrunde zu legen ist. Und genau das wurde hier versucht mittels eines Sachverständigengutachtens. Und das Finanzgericht Berlin-Brandenburg verwarf das Ganze aber und führte hierfür im Wesentlichen vier Gründe an. Und das ist allgemeingültig, das kann man sich, glaube ich, generell merken. Also ein Sachverständigengutachten, also auch ein vereidigter Sachverständiger, hilft einen wirklich nur dann weiter, wenn zum einen, also erstens, konkrete Vergleichsobjekte mit Hausnummer benannt werden innerhalb des Gutachtens. Wenn zweitens das Vergleichsgrundstück tatsächlich individualisiert werden kann, also eine anonyme Nennung auch aus rechtlichen Gründen, etwa Datenschutz, genügt nicht. Drittens, eine reale Außenbesichtigung ist erforderlich. Also es reicht nicht aus, nur eine virtuelle Besichtigung gemacht zu haben. Und viertens, das Gutachten muss aus sich heraus verständlich und plausibel sein. Das FG-Urteil ist übrigens rechtskräftig, ist zwar jetzt keine höchstrichterliche Rechtsprechung, aber es bietet doch einiges an Orientierungspunkten, wenn man eben hier ein solches Gutachten in Auftrag geben möchte.
Das ist halt die Frage, wie praxistauglich das dann noch ist, wenn man diese ganzen Parameter dann zugrunde legt. Eine gewisse Strahlkraft hat es auf jeden Fall. Das sollte man sich auf jeden Fall. Ja,
der Punkt ist ja der, so ein Gutachten ist ja auch nicht billig und das kann man sich eben anhand dieser Kriterien vorher überlegen, ob man das Ganze wagen will oder nicht. Die Finanzämter sind ja schon sehr kritisch bei dem Thema, erfahrungsgemäß.
Klar. Ja, immer wenn es um niedrigere Werte geht oder in die Kasse des Finanzamts gegriffen werden soll, dann wird hier extrem großer Maßstab oder hoher Maßstab dann entsprechend angelegt. Von daher das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Aktenzeichen packen wir dann auch wieder in die Shownotes. Ich glaube, das wird uns auch rechtlich noch einige Weilen begleiten. Dann gehen wir von dem Bereich der Lohnsteuer-Schenkungssteuer in den Bereich der Umsatzsteuer. Da hat uns die Nathalie ein schönes für mich mündliches Prüfungsthema mitgebracht. Und zwar gibt's hier die Konkurrenz bei der umsatzsteuerlichen Befreiungsvorschrift. Wenn jetzt zwei Befreiungsvorschriften gelten, was gilt denn dann, Nathalie?
Ja, das hat das Niedersächsische Finanzgericht entschieden. Und zwar am 14. November 2024. Strittig ist das Verhältnis einmal der Umsatzsteuerbefreiungsvorschrift nach 4 Nummer 19 Buchstabe B, also die Umsätze von Blindenwerkstätten, und die Besteuerbefreiungsvorschrift für innergemeinschaftliche Lieferungen nach Paragraph 4 Nummer 1 Buchstabe B. Und da geht es eben, wie du schon eingangs erwähnt hast, um den Vorsteuerabzug. Im Streitfall ging es um innergemeinschaftliche Lieferungen von Blindenwaren von Deutschland nach Österreich. Und geklagt hatte der Inhaber einer anerkannten Blindenwerkstätte zur Herstellung und zum Vertrieb von Blindenwaren im Sinne des 4 Nummer 19 Buchstabe B. Diese hatte in den Streitjahren 2014 bis 2017 neben seinen teilweise steuerfreien Inlandsumsätzen auch umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen solcher Blindenwaren nach Österreich ausgeführt und zur dortigen Veredelung und zum Weiterverkauf durch seine österreichische GmbH. Der Kläger beantragte den Vorsteuerabzug für die mit diesen umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen in Zusammenhang stehenden Eingangsumsätzen. Und das beklagte Finanzamt verwehrte dem Kläger jedoch insofern den Vorsteuerabzug unter Verweis auf die entsprechenden Verwaltungsauffassungen. Grundsätzlich sagt der Umsatzsteueranwendungserlass, dass die Steuerbefreiung ohne Vorsteuerabzug, also die nach 4 Nummer 8 bis 29, den Steuerbefreiung mit Vorsteuerabzug, also 4 Nummer 1 bis 7, vorgehen würden. Danach sei vorliegend der Vorsteuerabzug bereits nach dem Paragraphen 15 Absatz 2 ausgeschlossen und der Rückschluss vom Vorsteuerabzug würde nicht eingreifen. Das Niedersächsische Finanzgericht folgte jetzt aber der Verwaltungsauffassung in dem Streitfall nicht und gab der Klage statt, und das begründete es mit den folgenden Punkten. Bei den personenbezogenen eingeschränkt formulierten Steuerbefreiungstatbestand für die Blindenumsätze handelt es sich um eine nicht harmonisierte innerstaatliche Regelung, und nach einer unionsrechtlichen Übergangsvorschrift darf Deutschland die Blindenumsätze von der Umsatzsteuer befreien. Zwar können die Unternehmer auch für die Blindenumsätze optieren, aber bei gleichzeitigem Vorliegen der Voraussetzung einer innergemeinschaftlichen Lieferung ist für den Kläger ein solcher Verzicht jedoch tatsächlich gar nicht erst möglich. Also bleibt festzuhalten, ein Verzicht auf die Steuerbefreiung für die Blindenumsätze ist in diesem grenzüberschreitenden Fall vielmehr gegenstandslos. Zusammenfassend lässt sich das Ganze also wie folgt: Durch die vorrangige Anwendung der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferung wird eine systemwidrige Mehrfachbelastung des Klägers mit Umsatzsteuer über alle Wertschöpfungsstufen hinweg vermieden, da in diesem Fall nach § 15 Absatz 3 kein Vorsteuerausschluss eintritt und die Besteuerung in den Bestimmungsmitgliedstaat hier in Österreich verlagert wird. Hinzuweisen ist, dass die Revision gegen das Urteil eingelegt worden ist.
Ja, dann warten wir mal ab, was da noch, sag ich mal, beim BFH dann auch rauskommt. Ich glaube, Parallelen jetzt zu anderen Fällen lassen sich daraus eher schlecht ziehen. Das ist dann doch ein recht spezieller Fall. Aber insbesondere, ja, aufgrund der, sag ich mal, konkurrierenden Befreiungsvorschriften auf jeden Fall ganz spannend. Und das, wie gesagt, vielleicht ist es ein Fall für die mündliche Prüfung. Insofern kann man sich das Urteil auch nochmal anschauen.
Die Prüflinge, einfache Sau anders.
Definitiv. Aber wer weiß, was die sich da wieder ausdenken. Dann beschließen wir den Bereich der Umsatzsteuer und bleiben bei U wie Umwandlungssteuerrecht. Frank, da hast du uns zwei Themen mitgebracht. Bei dem einen Thema bin ich mir 100% sicher, dass das in der einen oder anderen mündlichen Prüfung drankommen wird. Bei dem anderen schauen wir mal, da würden mir die Prüflinge auf jeden Fall mehr leid tun. Das erste Thema ist, sag ich mal, ein Dauerbrenner. Wir hatten ja den Entwurf jetzt relativ lange des BMF-Schreibens und jetzt kam endlich der finale Umwandlungssteuererlass des Umwandlungssteuergesetzes, Frank.
Ja, also mit dem 2.1.25 hat das BMF jetzt den finalen neuen Umwandlungssteuererlass veröffentlicht. Dieser ersetzt das BMF-Schreiben vom 11.11.2011 und ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Die Details erspare ich mir jetzt, das würde hier den Rahmen dieser Sendung sprengen.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Wir hatten auch damals den Entwurf des BMF-Schreibens kurz diskutiert in der Podcast-Folge. Im Zweifelsfall da nochmal in die ältere Folge reinhören. Ist natürlich schade, dass jetzt kein so stimmiges Datum wie der 11.11.11 wieder herausgekommen ist. Es ist jetzt der 2.1.25. Da muss man sich schon, ja, ein paar Tage hinsetzen, kreativ sein, um da eine Eselsbrücke zu bauen, um sich das Datum zu merken. Deshalb, wie gesagt, das sollten sich die Prüflinge auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben, weil ich könnte mir vorstellen, dass da die ein oder andere Rückfrage kommen
könnte. Ja, aber unabhängig davon, für die Praktiker unbedingt reinschauen, da ist schon einiges Neues drin und das gilt eben jetzt in den entsprechenden Fällen zu beachten.
Ja, 13 Jahre lang ist eine lange Zeit, da ist viel passiert und ich glaube, insbesondere die aktuelle und neue Rechtsprechung wurde ja aufgenommen. Deshalb, das sollte man sich zu Gemüte führen. In dem Zusammenhang wurde, glaube ich, auch noch ein BMF-Schreiben aufgehoben. Da hast du noch was mitgebracht, ne?
Ja, das stimmt, das ist richtig. Und zwar vom 19. Mai 2022. Das wurde eben jetzt aufgehoben im Zuge des Erscheinens des neuen Umwandlungssteuererlasses. Worum geht's da? Um Spaltungen und um die Frage des Umwandlungstypenvergleichs bei ausländischen Umwandlungen. Da wurde bisher verlangt, dass die ausländische Umwandlung auch so eine Art partielle Gesamtrechtsnachfolge im Gesetz vorsehen muss, um in den Anwendungsbereich vom Umwandlungssteuergesetz zu kommen. Und der BFH hatte dem zwar zu der Vorschrift des § 20 Absatz 4a ESTG, also zu Kapitaleinkünften, bereits eine Absage erteilt. Daraus folgte eben dieser Nicht-Anwendungserlass vom Mai 2022 und der wurde eben jetzt aufgehoben. Die Finanzverwaltung hat sich letztlich hier der BFH-Rechtsprechung angeschlossen und verlangt jetzt keine partielle Gesamtrechtsnachfolge mehr, wenn das Gesetz des jeweiligen ausländischen Staates das nicht vorsieht.
Danke für den Hinweis. Bleiben wir im Umwandlungssteuerrecht. Du hast noch ein zweites Thema mitgebracht, BFH-Urteil vom 13.03. Da kannst du uns ein bisschen mehr erzählen. Da geht es um die steuerliche Rückwirkung in Kombination mit der Verschmelzung.
Richtig. Und zwar im § 2 Absatz 4 Umwandlungssteuergesetz. Welcher Fall wurde entschieden? Eine Gewinngesellschaft wurde auf eine Verlustgesellschaft verschmolzen. Nun war es so, dass hier die Gewinne des Verschmelzungsjahres nicht mit den Verlusten des Verschmelzungsjahres verrechnet werden sollten. Da wäre es klar gewesen, dass das nicht geht, sondern der Verlust entstand im Jahr nach der Verschmelzung und wurde dann auf das Verschmelzungsjahr zurückgetragen und eben mit den Gewinnen der übertragenen Gesellschaft im Rückwirkungszeitraum verrechnet. Und hier hatte das Finanzamt was dagegen und lehnte das ab. Das Thema war bisher in der Kommentierung auch umstritten. Manche haben das so gesehen, dass man verrechnen kann. Ein Teil der Literatur hat aber auch gesagt, dass das nicht geht. Und der BFH hat letztlich dieser Fraktion Recht gegeben. Mit der Begründung, ja, letztlich des Gesetzeswortlautes, denn da ist von nicht ausgeglichenen negativen Einkünften die Rede, also in § 2 Absatz 4 Umwandlungssteuergesetz. Und eine ähnliche Formulierung findet sich auch in § 10d ESTG, also Verlustrücktrag, nämlich negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichen werden. Die können eben zurückgetragen werden. Und im Kern wurde mit dieser Begründung, mit dem ja recht deckungsgleichen Wortlaut beider Vorschriften, dieser Verlustvortrag abgelehnt. Also recht weitreichend eben die Wirkung des § 2 Absatz 4 Umwandlungssteuergesetz. Nicht nur das Verschmelzungsjahr ist betroffen und entsprechende Verlustvorträge natürlich, sondern auch dann gegebenenfalls die beiden Jahre danach, wenn es um Verlustrückträge geht.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Pauseneinblender, bevor wir dann in den Bereich der Ertragssteuer und auch ins internationale Steuerrecht eintauchen. Ja, an der Ertragssteuer, da hatten wir ein schönes Betriebsprüfungsthema und glücklicherweise haben wir unsere ehemalige Betriebsprüferin Nathalie Sieb hier sitzen. Nathalie, was kannst du uns denn zur Erschütterung des Anscheinsbeweises für die private Fahrzeugnutzung erzählen?
Ja, der BFH hatte am 22. Oktober letzten Jahres zu entscheiden, ob steuerlich Kfz-Leasingkosten anzuerkennen sind und wie man mit Fahrtenbüchern umgeht. Der Kläger war ein freiberuflicher Prüfungssachverständiger, der zwei betriebliche Leasingfahrzeuge zu mehr als 50% betrieblich nutzte. Das war zum einen ein BMW 740 DX Drive und ein Lamborghini. Privat besaß er einen Ferrari und einen Jeep. Die Leasingkosten für die betrieblichen Fahrzeuge setzte er als Betriebsausgaben an und führte handschriftliche Fahrtenbücher, die eine rein betriebliche Nutzung belegen sollten. Die Betriebsprüfung erkannte die Fahrtenbücher jedoch nicht an und ging von einer privaten Nutzung der Fahrzeuge aus. Sie berechnete die private Kfz-Nutzung mit der 1%-Methode und erhöhte entsprechend die Einkommenssteuer. Das Finanzamt begründete dies damit, dass die Fahrtenbücher nicht lesbar seien. Weiterhin kürzte die BP die Leasingkosten für den Lamborghini um 2/3 gemäß der Vorschrift des 4 Absatz 5 Nummer 7 Einkommenssteuergesetz. Das Finanzgericht hatte dann die Erhöhung der Einnahmen zu prüfen und bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Der BFH bemängelte nun in mehreren Punkten die Bewertung des Finanzgerichts. Erstens bemängelte er den Anscheinsbeweis. Nach allgemeiner Lebenserfahrung werden betriebliche Fahrzeuge auch privat genutzt. Dieser sogenannte Anscheinsbeweis kann jedoch erschüttert werden, ohne dass der Kläger den Vollbeweis führen muss, dass keine private Nutzung stattgefunden hat. Es reicht, wenn der Kläger Umstände darlegt, die eine ernsthafte Möglichkeit für eine rein betriebliche Nutzung aufzeigen. Dies kann beispielsweise vorliegen, wenn ein vergleichbares Fahrzeug in Status und Gebrauchswert auch privat zur Verfügung steht. Zweitens bemängelte der BFH den Prüfungsmaßstab. Das Finanzgericht legte einen zu strengen Beweismaßstab an. Es akzeptierte nur ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch als Beweis gegen die private Nutzung. Laut BFH müssen aber auch andere Nachweise und Umstände berücksichtigt werden. Das Gericht hat außerdem versäumt, den vom Kläger vorgebrachten Sachverhalt umfassend aufzuklären. Und drittens zum Thema Fahrtenbücher. Der BFH stellte klar, dass handschriftliche Aufzeichnungen nicht allein deshalb unberücksichtigt bleiben dürfen, weil sie formal nicht den Anforderungen eines Fahrtenbuchs entsprechen. Das Fazit aus dem Urteil: Das Finanzgericht muss nun prüfen, ob die Argumente und Umstände des Klägers ausreichen, um den Anscheinsbeweis zu entkräften. Der BFH betonte dabei die Bedeutung einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände und sprach sich gegen eine pauschale Ablehnung von Fahrtenbüchern aus. In Bezug auf die Unangemessenheit der Aufwendungen für die Leasingkosten für den Lamborghini stellte der BFH jedoch fest, dass das Finanzgericht den richtigen Prüfungsmaßstab angewendet hat.
Oh, wir sind uns doch einig, mit so einem Fuhrpark macht man sich höchst verdächtig. Ja, Lamborghini und ein Ferrari.
Ich glaube, als ehemaliger Betriebsprüfer, wenn ich das gesehen hätte, ich hätte es auch wahrscheinlich genauso gemacht wie der Prüfer.
Pauschal abgelehnt.
Ja, da kommt dann die Neiddebatte wieder auf. Ist das beim Finanzbeamt dann gegeben? Ja, nein, ist das angemessen?
Also es erstaunt mich, dass der BFH das so differenziert gesehen hat.
Ist nicht immer einfach, aber haben sie ganz gut gemacht, finde ich. Also ja, insofern können alle Lamborghini-Fahrer mit schöner Handschrift und dir das gut aufzeichnen, entsprechend aufatmen. Insofern jeder Praxistipp, alles gut aufzeichnen, Dokumentationsvorsorge hilft, ist besser als Nachsorge. Und da kann man sich im Zweifelsfall den kompletten Gerichtsweg bis nach oben sparen.
Aber hat der BFH was zur Angemessenheit gesagt?
Ja, also die Kosten waren schon zu 2/3 unangemessen. Das hat
also
er
das
bestätigt.
Also das wurde bestätigt?
Ja,
ah,
genau.
Ja, dann doch,
ja.
Okay.
Also insofern kann man dann auch für die Unangemessenheit nach 4 Absatz 5 Nummer 7 seine Folgen ziehen.
Ja. Schade, ich habe den Frank schon im Lamborghini fahren sehen hier, aber gut. Muss man sich dann gut überlegen, ob es
das passt doch gar nicht rein.
Wahrscheinlich nicht, nee. Gut, dann schließen wir den Bereich der Ertragssteuer. Dann gehen wir ins internationale Steuerrecht. Hier habe ich noch ein BMF-Schreiben vom 20.12.2024. Kurz vor Weihnachten kam das dann. Es geht hier thematisch um den 8 Absatz 2 ASCG. Die Praktiker wissen, die sich mit dem ASCG beschäftigen. Das ist der Gegenbeweis im Paragraph 8 ASCG. Und zwar gab es hier ein paar Anmerkungen. Wir haben ja hier zwei BMF-Schreiben, die gelten. Einmal das vom 17. März 2021 und dann noch vom 22.12.2023. Warum haben wir hier zwei? Es gibt einfach unterschiedliche Rechtslagen. Im Zuge der ARTAT wurde das ja alles einmal geupdatet. Und da sei jetzt hier nur der Hinweis erlaubt. In der Textziffer 2 gab es einige Anmerkungen, was das BMF-Schreiben vom 17.03.2021 betrifft. Da gab es einmal, ja, sag ich mal, ein Zusatz, der jetzt angefügt wurde. Und die letzten beiden Absätze der Textziffer 2 sind noch entsprechend weggefallen. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und hier noch der Hinweis vom BMF. Also im Übrigen sind die Grundsätze des BMF-Schreibens vom 22. Dezember 2023 weiterhin anzuwenden, weil es hier keine Unterscheidung in der Rechtslage gibt von alter und neuer Rechtslage. Das sollte man sich dann entsprechend im Hinterkopf behalten. Ja, was man sich dann auch nochmal anschauen sollte, datiert vom 15.01.2025. Hier gab es von der OECD nochmal Neuigkeiten zu Pillar 2. Das soll einfach diese koordinierte Anwendung von Pillar 2 ein Stück weit vereinfachen. Da gab es jetzt einen neuen Bericht, beziehungsweise ein neues Paket, was hier verabschiedet wurde. Das sollte man sich auf jeden Fall dann auch nochmal anschauen, wenn man mit Pillar 2 zu tun hat. Und in dem Zuge natürlich noch der Hinweis, bis zum 28.02. diesen Jahres muss ja in Deutschland dann auch die Gruppenträgermeldung erfolgen. Von daher, das sollten Sie nicht verpassen. Die Online-Portale beim BZST, die sind auch soweit freigeschaltet. Das heißt, man kann da auf jeden Fall schon loslegen. Und ja, da sollte man den 28.02. dick im Kalender markiert haben, weil ja, verpassen sollte man es grundsätzlich nicht, weil da drohen dann entsprechende Sanktionen. Ja, kommen wir vom Bereich des internationalen Steuerrechts dann noch in die Gewerbesteuer, bevor wir dann zu dem, sag ich mal, lustigeren Teil kommen. Da hat uns die Nathalie noch ein BfH-Urteil mitgebracht und hier geht's um die Hinzurechnung von Werbeaufwendungen.
Ja, Hintergrund ist quasi der Paragraph 8 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz. Da werden ja zur Ermittlung des Gewerbeertrags, dem Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, ein Viertel der Summe aus den dort genannten Buchstaben A bis F hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind und den Freibetrag von 200.000 Euro übersteigen. Und der Sachverhalt war wie folgt. Die Klägerin ist ein Dienstleistungsunternehmen in der Rechtsform einer GmbH. Zu Werbezwecken sponserte sie unter anderem zwei Vereine und warb in diesem Zusammenhang unter anderem auf deren Trikots sowie auf dem Spielfeld und in Programmheften. Von einem anderen Werbeunternehmen bezog sie Leistungen der Mobil- und Plakatwerbung im öffentlichen und privaten Raum. Dies betraf Werbeaufwendungen in Zusammenhang mit der Anmietung von Werbeflächen, zum Beispiel an U-Bahnhöfen, S-Bahnen, Straßenbahnen sowie im öffentlichen Raum in Gaststätten und Autobahnen. Die leistenden Unternehmer waren überwiegend Dienstleister und regelmäßig Nicht-Eigentümer der Wände, Säulen, Treppen und Verkehrsmittel. Das Finanzamt vertrat nach einer Außenprüfung die Auffassung, dass die Aufwendungen als Mieten für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens zu werten seien und rechnete gemäß § 8 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz in der in den Streitjahren geltenden Fassung den Gewerbeertrag hinzu. Die hiergegen gerichtete Klage hatte in erster Instanz Erfolg. Die Richter des BfH hoben das Urteil auf und wiesen die Sache zurück. Das Finanzgericht hatte offen gelassen, ob die Klägerin überhaupt Mietzinsen im Sinne des 8 Nummer 1 Buchstaben D und E gezahlt hat. Es hat eine Hinzurechnung an der fehlenden Zugehörigkeit der Wirtschaftsgüter zum Anlagevermögen scheitern lassen, da es der Geschäftszweck Betrieb eines nicht erfordere, Werbeträger im Anlagevermögen vorzuhalten. Die vom Finanzgericht getroffenen Feststellungen reichen indessen nicht aus, um die Voraussetzung für die Zuordnung zum Anlagevermögen abschließend beurteilen zu können. Die Kosten für die Anmietung von Werbeträgern können auch bei einem Dienstleistungsunternehmen zu einer Hinzurechnung nach § 8 Nummer 1 Buchstabe D oder E führen, wenn die Werbeträger bei unterstelltem Eigentum des Dienstleistungsunternehmens zu dessen Anlagevermögen gehören würden. Für die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen kommt es darauf an, ob der Geschäftszweck und die speziellen betrieblichen Verhältnisse von bestimmten oder gleichartig austauschbaren Werbeträgern des Dienstleistungsunternehmens Werbemaßnahmen erforderlich erscheinen lassen, für die das Unternehmen Werbeträger ständig in seinem Betrieb vorhalten muss. Eine Hinzurechnung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Werbemaßnahmen setzt voraus, dass die den Werbeaufwendungen zugrunde liegenden Verträge ihrem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach auch als Miet- oder Pachtverträge einzuordnen sind. Gewerbesteuerlich betrifft dieses Urteil also die gesamte Werbebranche und den Bereich auch des Unternehmensmarketings.
Da werden sich auch einige Konzerne, die jetzt relativ viel Werbung machen müssen, im Rahmen des Jahresabschlusses dann auch Gedanken machen müssen. Insbesondere bei den Gewerbesteuern-Zurechnungen muss man da ja auch schauen, dass soweit alles richtig gelaufen ist und dass auch alles richtig erfasst wird. Von daher sollte man mit dem Hintergrund, den du jetzt gerade vorgetragen hast, auch die gewerbesteuerliche Hinzurechnung nochmal prüfen.
Ja, es ist eine Fortsetzung dieser Messestandsrechtsprechung. Ne?
Ja,
wobei
genau.
Ich mich hier frage, ich meine, klar, Miete ist das eine, aber letztlich ist ja der Zweck der Aktion eigentlich ja,
anderer, ja.
Das Bewerben der eigenen Produkte, ne? Oder ja. Dienstleistungen. Also wäre interessant, mal zu wissen, wie man das dann aufteilen müsste, wenn das dann denn tatsächlich als hinzurechnungspflichtig gilt.
Ne? Ja, das macht es jetzt nicht einfacher, weil man jetzt natürlich noch mehr Konten dann entsprechend dann, sag ich mal, untersuchen muss, ob da irgendwelche Werbeaufwendungen drin sind. Und ja, ob das jetzt Miete ist oder nicht, das wird dann schwer zu beurteilen zu sein, insbesondere für Großkonzerne, die dann ihre Shared Service Center im Ausland haben. Man muss mal einem Ausländer dann versuchen, das deutsche Steuerrecht dann so weit beizubringen, dass der dann weiß, was ist hinzuzurechnen und was nicht. Das ist, glaube ich, als Fremdsprachler nicht unbedingt einfach.
Ja, hier in dem Urteil wurden halt insbesondere die Sponsoring-Aufwendungen halt gebucht und geprüft und der Hinzurechnung unterworfen. Und auch sonstige Werbekosten muss man halt untersuchen, die dann im Zusammenhang mit Werbeflächen halt stehen.
Genau, das macht es nicht unbedingt einfacher.
Also auch die Trikotwerbung, ne?
Genau, richtig, ja. Also eigentlich, was alles unter Werbekosten zu verbuchen war. Ja.
Ja, insbesondere, weil eigentlich jedes Unternehmen in irgendeiner Weise Werbung macht und da muss man dann entsprechend schon aufpassen.
Ja, aber speziell jetzt in dem Bereich, da geht es ja dann schon um größere Beträge.
Ja, klar. Gut, nee, dann schließen wir den Bereich der Gewerbesteuer. Dann kommen wir noch zu dem etwas lustigeren Teil. Da haben wir noch den Steuerknüppel des Monats und die Statistik des Monats. Den Steuerknüppel, den ja, würde ich in zwei Teile aufteilen. Der erste Knüppel, das ist, sage ich mal, so eine Stärkung der Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberatungskanzleien und auch der Wirtschaftsprüfungskanzleien. Und zwar gab es jetzt hier ein EuGH-Urteil, das mit Aktenzeichen C295-23. Die haben jetzt im Endeffekt gesagt, dass sich Finanzinvestoren nicht an einer solchen Kanzlei beteiligen sollen, weil hier einfach die Unabhängigkeit dieser Kanzleien entsprechend gesichert werden soll. Das ist natürlich ein schlechtes Urteil oder eine schlechte Nachricht für Finanzinvestoren und Versicherer, für die das besonders interessant wäre, aber ich sag mal so, für die Unabhängigkeit der Kanzleien ist das auf jeden Fall was Gutes.
Ja, sehe ich eher zweischneidig, weil man hat eine hohe Marktkonzentration schon durch die großen Gesellschaften, ne? Und das nimmt dir natürlich eine Option, hier als Kanzlei dich einem Verbund anzuschließen. Ne? Das muss man schon auch so sehen.
Das ja, aber man muss halt auch sagen, diese Unabhängigkeit ist nach wie vor dann halt sichergestellt. Man macht sich ja dann durch den Finanzinvestoren auch unter Umständen.
Ja, ich sage ja,
abhängig.
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ne?
Hast du absolut recht. Ja, dann kommen wir zum zweiten Teil des Steuerknüppels. Den hat die Nathalie rausgesucht. Und zwar gab es jetzt hier im Jahressteuergesetz 2024 noch eine sehr, sehr positive Nachricht für alle Hobbybierbrauer. Und zwar gab es eine Änderung des Biersteuergesetzes. Man darf nämlich jetzt statt 2 Hektolitern 5 Hektoliter steuerfrei Bier brauen. Das entspricht dann 500 Litern. Das heißt, pro Tag ist der eine Liter auf jeden Fall sichergestellt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Grund zum Anstoßen. Und das ist auch die perfekte Überleitung in die Statistik des Monats, weil Anstoßen, ja, es wird auf jeden Fall noch gemacht. Es wird aber weniger. Wir haben nämlich noch von Destatis die Statistik aller Personen ab 16 Jahren im Jahr 2023. Und zwar wurden hier im Schnitt 37 Gläser Sekt und Co. von jeder Person ab 16 Jahren getrunken. Wir haben es nochmal nachgeguckt, weil uns das etwas viel vorkam. Aber klar, die Sektgläser sind etwas kleiner. Das bedeutet dann 37 Gläser a 0,1 Liter. Das heißt 3,7 Liter Sekt, Schaumwein etc. wurden pro Kopf getrunken. Und jetzt Frage an die Experten. Wisst ihr, wann und warum die Schaumweinsteuer eingeführt wurde?
Also die Schaumweinsteuer wurde eingeführt, ich glaube im Ersten Weltkrieg, um die Flotte zu finanzieren.
Absolut richtig. Ich habe es nicht gewusst, aber das ist absolut richtig.
Und seitdem hat man die auch nie wieder abgeschafft.
Ja, das ist die Frage, wie die Flotte heutzutage noch finanziert wird, ob das auch noch durch die Schaumweinsteuer gemacht wird. Ich denke eher nein. Könnte man natürlich auch über mal eine Klage...
Ja, aber schau dir den Solidaritätszuschlag an.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Man könnte ja mal...
Die Einheit dann doch schon fast 40 Jahre her.
Man könnte ja mal vor das Bundesverfassungsgericht gehen und auch gegen die Schaumweinsteuer klagen, weil der Grund ja dann auch weggefallen ist. 267 Millionen Euro hat das in 2023 in die Kassen gespült und das ist schon ein ziemlicher Brocken. Da könnte man auf jeden Fall einige Schiffe bauen. Aber wie gesagt, wir bezweifeln, dass das nach wie vor dafür verwendet wird. Und dann haben wir noch eine zweite Statistik.
Ja, vielleicht wird sie sogar erhöht.
Ja, das könnte auch sein.
Verteidigungstüchtig werden.
Ja, über dem Teich ist ja jetzt ein bisschen was los und da wird ja viel gefordert. Das kann schon sein, dass da die Marine jetzt wieder aufgestockt wird. Hoffen wir mal, dass die Schaumweinsteuer nicht erhöht wird.
Und wird das Sekt trinken, wird dann Patriotismus.
Und der Aperol Spritz.
Ja, das klingt doch nach guten Aussichten fürs Jahr 2025. Ja, dann nach dem Saufen für die Flotte geht es dann weiter. Wir haben noch die Statistik aus dem Jahr 2023 bezüglich der Steuereinnahmen aus dem Glücksspiel. Das ist auch wesentlich mehr geworden, also 51,5% mehr als 10 Jahre zuvor, ein bisschen weniger als letztes Jahr. Und die Statistik, die von D-Statis veröffentlicht wurde, sind dann für 2023 rund 2,48 Milliarden Euro Steuern aus Lotto, Sportwetten, Online, Poker und anderen Glücksspielen. Das sind 3,6% weniger als im Jahr zuvor. Klar, 2022 waren noch die letzten Ausläufe von Corona. 2023 sind die Leute anscheinend öfter rausgegangen, als dann vorm PC zu zocken etc. Insofern ist die Entwicklung nicht unbedingt überraschend, aber wie gesagt, fast 50% mehr als vor 10 Jahren. Und da können sich die Finanzministerien dann entsprechend über einen relativ hohen Brocken freuen.
Also egal, was man da macht, ne? Saufen, zocken, der Staat verdient immer mit.
der Staat gewinnt immer, genau. So kannst du es zusammenfassen. Ja, das war unsere Statistik des Monats, beziehungsweise unsere Statistiken des Monats. Und dann haben wir die erste Folge, beziehungsweise die erste offizielle Folge im neuen Jahr mit der Februarfolge dann abgeschlossen. Wir feiern jetzt unser 3-jähriges Jubiläum, weil uns gibt es jetzt schon 3 Jahre. Und da sage ich jetzt auf jeden Fall schon mal Danke an die Mitstreiter. Nathalie, schön, dass du wieder dabei warst.
Vielen Dank, Philipp.
Und auch Frank, schön, dass du aus München wieder angereist bist.
Ja, ne, hat Spaß gemacht, Philipp.
Ja, mir auch. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie eingeschaltet haben, dass sie uns seit mittlerweile 3 Jahren begleiten. Und wie gesagt, falls sie Anregungswünsche oder Änderungswünsche haben, beziehungsweise Anregungen für uns und Feedback, das ist immer willkommen. Gerne in die Mail schreiben, die wir in die Shownotes dann auch entsprechend rein verlinkt haben. Da freuen wir uns drüber. Und ja, allen mündlichen Prüflingen dann für die kommenden Tage und kommenden Monate viel, viel Glück. Wir drücken euch die Daumen und wie gesagt, wie anfangs gesagt, wir hoffen, dass wir mit dem ein oder anderen Thema euch noch ein bisschen vorbereitet haben und dass euch das alles leicht fällt. Dann bleibt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns wieder im März, wenn es dann wieder heißt, das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner.